Als nächstes spreche ich mit Max Klein von der Buko Pharma-Kampagne. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Vermutlich werden jetzt nicht alle Zuhörenden wissen, was die Buko Pharma-Kampagne ist oder jemals davon gehört zu haben. Von daher sagen Sie uns doch bitte kurz, was ist das und mit welchen Themen befassen Sie sich?
Ja, danke für die Einladung. Wir sind eine NGO mit Sitz in Bielefeld, wobei ich hier in Berlin auch politische Advocacy-Arbeit mache. Uns gibt es schon ein bisschen länger. Wir hatten jetzt kürzlich unser 40-jähriges Jubiläum und wir arbeiten rings um Themen, die mit dem Menschenrecht auf Gesundheit zusammenhängen. Also das reicht von Fragen der gerechten Arzneimittelversorgung über Patientenaufklärung, bedarfsgerechte Forschung, auch die Fragen von sozialen Determinanten von Gesundheit ist ja auch sehr wichtig. Und momentan haben wir Schwerpunkte zum einen auf Projekten im Bereich Krebsversorgung im globalen Süden, also vor allem mit dem Schwerpunkt auf dem Problem von hohen Medikamentenkosten für Patienten bei Krebsversorgung. Wir haben mehrere Projekte im Bereich Antibiotikaresistenzen, also sowohl Veterinär- als auch Humanmedizin, als auch Landwirtschaft als Problemfelder. Und natürlich arbeiten wir seit Ausbruch der Pandemie auch sehr, sehr stark rings um den Bereich Covid-19.
Genau, und das ist ja auch vermutlich seit letztem Jahr die Corona-Pandemie im Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Was sind denn da die Bereiche, um die es da geht?
Ja, das ist ziemlich facettenreich, auch dadurch, dass es ja wirklich ein globales Problem ist und auch eins eben, was sehr, ja, in sehr kurzer Zeit dann über die Weltgemeinschaft hereingebrochen ist. Also wir haben zum einen natürlich einen Schwerpunkt auf dem Themenfeld Impfstoffe, natürlich die Frage von Forschung und Eignung bei Impfstoffen. Also nicht alle Impfstoffe sind ja für alle Settings geeignet. Gerade wenn man zum globalen Süden arbeitet, wie wir das vor allem tun, ist das ein Faktor Zugang zu Impfstoffen. Natürlich Innovation ohne Zugang ist letztlich nutzlos. Ja, ein großes Problem, vor dem wir stehen. Die Frage von Public Return on Public Investment, also Staaten, die selbst viel Steuergelder investieren. Was bekommen sie eigentlich an Zugangszusagen heraus? Wie sieht das mit Patenten aus? Aber man darf das nicht nur auf die Impfstofffrage, denke ich, zu sehr fokussieren, weil wir haben natürlich auch Unterversorgung global, wenn es um Tests geht, wenn es um Schutzkleidung geht. Erinnern wir uns, Anfang der Pandemie war das auch im globalen Norden ein riesiger Faktor. Und die Frage von Verfügbarkeit von Sauerstoff in Indien beispielsweise momentan ein riesiges Problem. Wir arbeiten dazu, was macht das generell mit Gesundheitssystemen? Also gerade Gesundheitssysteme, die vorher schon schwach waren, die teilweise auch erzwungenermaßen kaputt gespart wurden. Und wir haben sehr starken Fokus auf vulnerable Gruppen, denn auch bei Covid-19 gilt wie immer, Armut macht krank. Das ist im globalen Norden so wie im globalen Süden. Und das ist ein wichtiger Fokus. Die Nachhaltigkeit von Maßnahmen, das ist, denke ich, wichtig, weil natürlich sehr viel jetzt im Panikmodus passiert und gleichzeitig wir natürlich gucken müssen, dass wir da mittel- und langfristig auch gute Lösungen finden. Und sehr wichtig, man darf ja nicht vergessen, wir haben parallel noch die bereits vorher bestehenden Gesundheitskrisen, die dadurch jetzt auch noch verstärkt werden, also sei es rund um die großen drei, also Malaria, HIV/AIDS, Tuberkulose, als auch nicht übertragbare Erkrankungen. Ich habe vorhin schon mal Krebs genannt, Krebsversorgung im globalen Süden ohnehin ein Problem. Man kann sich vorstellen, was jetzt unter dem Einfluss von Covid-19 da passiert. Das ist natürlich desaströs. Und ein Aspekt, der sehr wenig im Fokus leider steht, der aber gerade den zivilgesellschaftlichen Akteuren doch sehr wichtig ist, ist das Problem von das Shrinking Spaces, also dass sich der Raum für zivilgesellschaftliche Akteure, aber generell auch für politisch kritische Akteure in vielen gerade autoritär geprägten Staaten doch noch weiter verkleinert hat, weil man eben von politischer Seite Gegenmaßnahmen in der Covid-19-Bekämpfung auch genutzt hat, um unliebsame Stimmen halt ja mundtot zu machen. Und genau, das sind alles Themen, an denen wir arbeiten, in einer Vielzahl von Netzwerken, Plattformen, mit vielen großer Vielzahl von Akteuren, vor allem aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich.
Das ist auf jeden Fall ein weites und auch spannendes Feld. Ich würde mich jetzt trotzdem erstmal auf die Impfung fokussieren, weil in Deutschland ist ja die Impfung gegen Corona gerade in aller Munde und dann in absehbarer Zeit vermutlich auch in aller Arme. In vielen Teilen der Welt ist das aber nicht so, ist die Verfügbarkeit von Impfungen nicht gegeben. Und es sieht auch in naher Zukunft nicht danach aus. Woran liegt das denn?
Ja, es ist leider tatsächlich so, dass die Unterversorgung gerade im globalen Süden wirklich grotesk ist. Also das muss man sagen. Es ist wirklich extrem, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Also Anfang Mai hat die WHO beispielsweise mal wieder eine Wasserstandsmeldung durchgegeben. Da waren 1,1 Milliarden Covid-19-Impfstoffdosen eingesetzt worden bis dahin. Aber 80% der Impfungen fanden in Ländern von hohem oder dem oberen mittleren Einkommen statt. Es gibt ja diese Einstufung nach Einkommensklassen. Und gerade mal 0,3% der Gesamtzahl der Impfungen weltweit waren in Ländern mit niedrigem Einkommen. Und man kann sich vorstellen, was das für Konsequenzen hat. Zu Beginn der Pandemie war es schon so, dass der globale Norden vor allem betroffen war. Aber das ist ja schon längst nicht mehr der Fall. Und wir brauchen global Impfstoffe. Das ist gar keine Frage. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass das eine Frage von gerettetem Leben ist, sondern wir sehen ja auch sehr stark, dass an dieser Versorgung mit Impfstoffen die Frage auch hängt, wie sich bestimmte wirtschaftliche Kreisläufe beispielsweise normalisieren. Das heißt beispielsweise jemand, der von der Hand in den Mund lebt, nehmen wir mal Indien beispielsweise, für den hat ein Lockdown natürlich noch viel katastrophalere Folgen als hierzulande. Das heißt, die Leute sterben dann vielleicht, bevor sie an Covid-19 sterben, an Hunger. Und genau deswegen ist diese Unterversorgung im globalen Süden grotesk, kann man nicht anders sagen. Das hat verschiedene Gründe, warum das so ist. Zuerst muss man, glaube ich, sagen, es war vollkommen absehbar. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Dinge daran. Und da sieht auch die Weltgemeinschaft alles andere als gut aus. Das eine Problem ist sicherlich, dass die Produktion nach wie vor nicht ausreichend ist. Die Gründe dafür aber, da gibt es eine Menge Halbwahrheiten, eine Menge Mythen, warum das eigentlich so ist. Und ich denke, das ist wichtig auch dann hervorzuheben. Fakt ist eben, die Produktion ist nicht ausreichend. Es gibt auch ein Horten von Impfstoffdosen im globalen Norden, immer noch extrem. Und wir sehen leider auch, dass die Konstrukte, die man sich global ausgedacht hat, um dieser Unterversorgung die ein bisschen abzumildern quasi, dass die alle sehr defizitär sind aus verschiedenen Gründen. Ich werde mal drei Beispiele nennen. Das eine ist COVAX, nennt sich das. COVAX ist auch das Pferd, auf das die deutsche Bundesregierung vor allem setzt. Das ist ein globaler Verteilungsmechanismus, der allerdings, und da sind wir schon bei einem der ersten Probleme, nicht nur ärmere Länder versorgt, sondern teilweise aus dem sich auch reichere Länder bedienen. Kanada hat das beispielsweise auch gemacht. Und wo eben gepoolt dann eben Impfstoffe zur Verfügung gestellt und verteilt werden sollen. Das Problem ist hier zum einen, das Ganze ist extrem unterfinanziert. Es sind auch nicht genügend Impfstoffe da, die gekauft werden können. Da sind wir wieder beim Problem, was ist überhaupt auf dem Markt. Und das Problem ist auch, dass das Ganze den zentralen Konstruktionsfehler hat, dass es Symptombekämpfung ist. Also es setzt nicht an dem grundlegenden Problem an, sondern es will einfach nur verteilen. Und im Augenblick sehen wir, dass, obwohl das der Mechanismus ist, der vor allem im globalen Norden auch bevorzugt wird, der nicht halb so schnell in die Puschen kommt, wie das notwendig wäre, um überhaupt ein bisschen eine grundlegende Abdeckung, zumindest zum Beispiel für das Gesundheitspersonal in ärmeren Ländern, die ja wirklich, also die Frontline-Workers, die ja wirklich das höchste Risiko haben, überhaupt mal zu gewähren. Das ist das Erste. Als Zweites wäre der Patentpool zu nennen, CTAP. CTAP, der bei der WHO angesiedelt ist, seit letztem Jahr schon, wo es darum ging, dass man eben freiwillig Lizenzen einbringen kann von Herstellerseite, um eben die Produktionskapazitäten auszuweiten und dann dadurch möglicherweise eben auch eine finanziell auch was rauszubekommen. Und da haben wir gute Erfahrungen gemacht bei HIV/AIDS zum Beispiel in dem Bereich. Also der Patentpool, der damals dafür aufgesetzt wurde, hat sich auch ausgeweitet. Mittlerweile arbeitet auch zu Tuberkulose beispielsweise. Das Problem ist, der Pool ist leer. Das heißt, die Pharmaindustrie hat von vornherein das Ganze nachdrücklich ignoriert. Also es gibt keine Lizenzen, die da drin sind. Es gibt zwei Hersteller, die sagen, wir würden euch anbieten, was zu produzieren, sobald eine Lizenz drin ist. Aber solange keine Lizenz eingebracht wird, ist es eben ein leeres Konstrukt. Und das ist insofern auch wichtig zu wissen, als dass viele ja darauf verweisen, andere progressivere Maßnahmen seien gar nicht nötig, weil man müsse ja vor allem einfach freiwillige Lizenzvereinbarungen fördern. Und das Ganze ist längst möglich. Wir haben diesen Pool, das könnten die Firmen machen, wenn sie wollten. Und er ist leer de facto. Und vielleicht als Drittes noch, da gab es jetzt auch in der letzten Woche sehr viel mediales Echo zu. Das ist der Vorstoß von Indien und Südafrika bei der Welthandelsorganisation, bei der WTO, zu einer Ausnahmeregelung, also einem sogenannten Waiver, wo es darum ging, dass für Instrumente in der Covid-19-Bekämpfung wohlgemerkt nicht nur Impfstoffe, sondern eben auch beispielsweise Masken oder Medikamente oder Ähnliches, dass dafür der Schutz geistigen Eigentums während der Pandemiedauer ausgesetzt werden soll, sodass sich die Länder selbst überlegen können, ob sie eben Patente anwenden oder nicht. Beziehungsweise wir reden da nicht nur über Patente, wir reden auch über Sachen wie Daten sind natürlich ein Faktor, Zelllinien, Know-how, Industriedesigns, beispielsweise bei Masken ist das ein großer Faktor. Und dieser Waiver wird seit Oktober letzten Jahres im gleichen Council der WTO eben ist festgesetzt worden durch den Widerstand einiger weniger reicherer Staaten. Das sind zufälligerweise genau die mit einer sehr, sehr starken Pharmaindustrie. Und darunter ist auch die EU und auch Deutschland tut sich da bisher leider nicht sehr positiv hervor. Und deswegen hängt das Ganze dort fest. Und um dann wieder den bisschen den Kreis zu schließen zu dem, was ich zum Anfang sagte, warum sind die Kapazitäten nicht da? Mythos und Halbwahrheit ist in der Argumentation gewesen. Erstens, Patente sind gar nicht das Problem oder geistiges Eigentum ist nicht das Problem. Das war am Anfang, an den letzten Jahres auch noch vor allem die Narrative. Das ist möglicherweise, also auch schon in der Vergangenheit vor Covid-19, das dramatischste Irrtum oder die folgenreichste Lüge, wenn man so möchte, vielleicht global der letzten Dekaden auch gewesen. Denn natürlich ist geistiges Eigentum eine elementare Hürde. Wir wissen das, wir sehen das ja, wenn Länder versuchen, Zwangslizenzen zum Beispiel anzuwenden bei Medikamenten, was passiert, was für massiver politischer und wirtschaftlicher Druck da die Folge ist. Das haben wir an allen Ecken und Enden schon in der Vergangenheit gesehen. Man hat sich in der Narrative dann irgendwann so ein bisschen wegbewegt Richtung, okay, Patente sind vielleicht das Problem, aber selbst wenn sie es wären, würde das Aufheben von Patenten, wie zum Beispiel bei der WTO, überhaupt nicht den Unterschied machen, weil die Länder des globalen Südens, die haben gar nicht die Produktionskapazitäten. Das klang mitunter sogar auch etwas drastischer, so nach dem Motto, die können das doch eh nicht so produzieren, das ist doch zu komplex. Und der klassische Ausspruch war, wir hätten morgen nicht eine Impfstoffdosis mehr. Und das ist natürlich absichtlich ein bisschen irreführend, weil es geht hier zum einen nicht darum, dass morgen eine neue Fabrik steht, sondern dass man mittelfristig natürlich die Kapazitäten ausweitet. Weil wir wissen, wir werden in diesem Jahr und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht die Welt durchgeimpft haben in der Hinsicht. Wir haben Mutationen, die das Ganze noch schwieriger machen. Wir wissen, einige von den Impfstoffen, die wir jetzt haben, funktionieren nur sehr, sehr schlecht bei bestimmten Mutationen. Das ist schon ein Riesenproblem. Und das Problem ist gar nicht so sehr, dass die Kapazitäten nicht da sind, sondern dass viele von den Kapazitäten nicht genutzt werden. Das ist durchaus ein Problem. Also wir haben den größten Generika-Hersteller beispielsweise, der sich jüngst, ich will nicht sagen beschwerte, aber sich etwas verwundert öffentlich äußerte, dass man angeboten hätte, auch die eigenen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, aber darauf keiner der Lizenzinhaber bei den Impfstoffen eingegangen sei. Also es gibt Kapazitäten auch im globalen Süden. Wir haben Länder wie Thailand beispielsweise. Wir haben Länder wie Argentinien, die durchaus da in die Bresche springen könnten. Dafür braucht man eben Technologietransfer. Das ist klar. Man muss Know-how hier, man muss da aushelfen. Und ich glaube, da liegt eben der Hase im Pfeffer. Viele Akteure im globalen Norden wollen eben das nicht aus der Hand geben. Man möchte diese Abhängigkeit quasi weiter beibehalten, denn es ist eine de facto Abhängigkeit des globalen Südens vom globalen Norden, was Patente angeht in diesem Bereich. Und das ist zum einen moralisch natürlich wirklich extrem enttäuschend. Aber es ist auch ganz praktisch gesehen natürlich eine Dummheit, weil je länger diese Bekämpfung andauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass Mutationen entstehen, die dann auch eben den globalen Norden wieder beschäftigen. Und es gäbe jetzt die Möglichkeit, mittelfristig auch Kapazitäten aufzubauen und Strukturen, die auch gegen andere Pathogene in der Versorgung helfen könnten zukünftig. Wir reden schon über die Next Pandemic. Und gerade zum Beispiel die mRNA-Technologie, es sind ja nicht alle Impfstoffe mRNA-Impfstoffe, das ist ganz wichtig. Es wird immer darüber geredet, wie komplex das Ganze sei. Es sind nicht alle mRNA-Impfstoffe und die, die es sind, haben den großen Vorteil, dass sie mit sogar weniger Aufwand teilweise als die klassische Impfstoffproduktion da Strukturen aufgebaut werden können und einfach auch abänderbar sind für neue Pathogene. Das heißt, man könnte regional zum Beispiel zur besseren Versorgung eine Impfstoffproduktion aufmachen, um dann eben auch mittelfristig besser gewappnet zu sein.
Aber vielleicht liegt gerade in dem letzten Teil auch schon, naja, ein Stück weit das Problem. Es ist wahrscheinlich einfacher, die Message zu ändern, also welches Virus oder was auch immer da bekämpft werden soll. Und vielleicht ist das ja auch ein Teil des Problems, dass die Hersteller eben da nicht wollen, dass diese ja schon fast revolutionäre Technik dann da sich verbreitet. Aber wer müsste denn da was tun, damit wir da vorankommen, also gerade im Thema Impfung? Die Hersteller scheinen es ja nicht zu sein. Wo sehen Sie denn da Ansatzpunkte? Wer kann da was tun?
Also ich denke schon, dass sowohl Politik als auch Wirtschaft da in der Verantwortung sind. Also natürlich ist uns klar, dass der Pharmamarkt einfach auf Gewinnmaximierung, nicht auf Gewinn kreieren, sondern auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Das heißt, natürlich ist es jetzt erstmal nicht so verwunderlich, dass sich viele Hersteller so verhalten, wie sie sich verhalten. Aber das heißt, denke ich, nicht, dass man da aus der Verantwortung ist. Zum einen, weil man ja auch teilweise sehr, sehr stark von öffentlicher Finanzierung profitiert hat, weil man auch teilweise aufgebaut hat auf öffentliche Forschung. Also gerade zum Beispiel im Bereich der mRNA-Impfstoffforschung hat man viel auf staatliche US-Forschung auch auf einige Technologien aufgebaut. Das heißt, man hat das nicht alles selbst in der Forschung gestemmt, nicht aus eigenen Mitteln und nicht mit eigenem Know-how. Das sollte man anerkennen. Das Problem ist sicherlich, dass man von politischer Seite verpasst hat, als die Möglichkeit war, hier auch wirklich in den Verträgen mit den Herstellern dies festzuhalten, also klare Zugangsregelungen, die transparent und die verbindlich sind, festzuschreiben, dass man dies nicht gemacht hat. Die Gründe dafür, über die kann man ein bisschen spekulieren. Tatsache ist, es ist verpasst worden. Dennoch wissen wir, dass es durchaus auch immer mal wieder Stimmen gab, auch aus der Wirtschaft, dass man eigentlich der Meinung sei, man würde sich ja darum bemühen, hier auch einen breiteren Zugang zu schaffen. Wenn das nicht nur Whitewashing war, diese Bekenntnisse, sondern man es damit ernst meint, dann könnte man von heute auf morgen was tun. Also jeder Hersteller ist natürlich eingeladen, beispielsweise an CTAP heranzutreten und zu sagen, wir packen hier unsere Lizenz in den Pool. Insofern ist man da nicht aus der Verantwortung, nur weil man eben ein Wirtschaftsunternehmen ist. Und ich denke, wenn man sich anguckt, was für eine Kursbonanza viele von diesen Herstellern jetzt hingelegt haben die letzten Monate, glaube ich, muss man da auch kein Mitleid mit den Aktionärinnen und Aktionären haben, wenn jetzt durch Androhung von Zwangslizenzen oder Ähnliches die Kurse vielleicht mal ein bisschen runtergehen. Aber natürlich ist vor allem auch die Politik da im Fokus, weil die Politik setzt natürlich die Rahmenbedingungen. Die Politik ist dem Lobbydruck ausgesetzt, natürlich. Und die Pharmaindustrie ist eine der schlagkräftigsten Wirtschaften im Bereich, was Lobby angeht, ist die lukrativste Branche der Welt. Das geht meist mit Lobbymacht einher. Ich denke, man sollte einfach die Blockadehaltung, die viele politische Akteure haben, auch wirklich aus ideologischen Gründen, würde ich sogar sagen, diese Blockadehaltung beim Thema Intellectual Property, also geistiges Eigentum, einfach aufgeben. Also es ist einfach ein Irrweg. Wir wissen, dass geistiges Eigentum im Bereich Gesundheit ein massives Problem ist bei der Versorgung von Menschen weltweit, bei allen möglichen Erkrankungen. Es ist immer der Elephant in the Room eigentlich bei fast allen Themen. Es ist nicht das einzige Problem, ganz klar, aber es ist ein ganz elementares Problem. Und da kann die Politik Auch ganz konkret, wir haben ja Vorschläge auf dem Tisch, kann sie natürlich tätig werden. Das reicht von, die Bundesregierung könnte formell CTAP unterstützen, hat sie sich immer noch nicht für ausgesprochen. Beispielsweise, man braucht da ein paar wichtige Zugpferde, damit das Ganze auch attraktiver wird. Die Bundesregierung könnte innerhalb der EU darauf einwirken, dass man bei der WTO nicht mehr den Waiver blockiert. Die USA sind ja einen Schritt vorgegangen, zwar leider nur in Bezug auf Impfstoffe, aber immerhin. Das heißt, da hat sich eine Tür geöffnet. Und natürlich ist Politik da handlungsfähig und auf nationaler Ebene steht es den Ländern frei, auch Zwangslizenzen durchzuführen. Man muss eben das Echo aushalten können, was damit einhergeht, was eben sehr, sehr massiv ist. Aber die Möglichkeit wäre da. Der Waiver würde all das deutlich einfacher machen, weil eben die einzelnen Länder nicht durch diesen aufwendigen und anfälligen Prozess für individuelle Zwangslizenzen gehen müssten. Und der Druck auf sie dann geringer wäre, weil es eben von der WTO kommen würde. Also hier wäre auf jeden Fall ein Lösungsansatz. Und die Zivilgesellschaft hat natürlich auch da eine Rolle zu spielen, das ist ja auch klar.
Ja, nun werden die wenigsten auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer in der Pharmaindustrie an entscheidenden Stellen sitzen oder auf politischen Ebenen. Also falls welche dabei sind und das gehört haben, dann wissen die jetzt, was sie tun können. Aber was können denn einfache Bürgerinnen und Bürger beitragen, um da eine Verbesserung herbeizuführen?
Ja, ich denke, man muss sich hörbar machen. Ich glaube, das ist wichtig. Also es ist ja auch ein sehr komplexes Thema, das ist klar. Es ist ein Thema, wo man sich sicherlich auch ein bisschen erst reinfuchsen muss. Gerade geistiges Eigentum ist sehr, sehr sperrig beispielsweise. Aber wir sind in einer globalen Situation, wie wir sie also sehr, sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Und wir haben gesehen, aber auch bei Pandemien wie beispielsweise bei HIV/AIDS, was passiert, wenn eben ungleicher Zugang herrscht, wenn im Norden behandelt werden kann damals und im Süden eben nicht, weil die Präparate nicht verfügbar sind oder nicht bezahlbar und die Menschen wirklich einfach dadurch zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden sterben. Und ich glaube, man muss sich dessen bewusst machen, dass das jetzt der Moment ist, um da auch die Scheuklappen abzulegen und sich zu engagieren und Druck zu machen. Das kann lokal passieren. Wir wissen zum Beispiel, in Tübingen gibt es zivilgesellschaftliche Akteure, die versuchen, da an CureVac heranzutreten, die ja auch hoffen, bald ihre Zulassung zu bekommen für ihren Impfstoff, der sich für den globalen Süden gut eignen würde beispielsweise. Also man kann lokal gucken, was man da machen kann. BioNTech sitzt in Mainz beispielsweise. Wir haben noch ein paar andere Akteure da im Boot. Also da kann man was machen. Ich glaube, man muss sehr stark diese Frage auch in andere zivilgesellschaftliche Bereiche reintragen, wie die Menschenrechtsdebatte, weil Gesundheit ist ein Menschenrecht. Also man muss das breiter sehen als nur die Frage von Gesundheit, denn das, was gerade passiert, wirft ja auch die Armutsbekämpfung um Jahre zurück, hat einen riesigen Einfluss auf die Frage von gendergerechten Lebens in vielen Ländern. Also natürlich für die Rolle der Frau beispielsweise in vielen Gesellschaften ist das, was im Augenblick passiert, ein fürchterlicher Rückschritt. Und ich denke, das muss man sich klar sein, dass das ein großes Querschnittsthema ist momentan. Man muss Druck machen auf die politisch Handelnden, wo es geht. Man muss klar sagen, wir wissen durch viele Umfragen, dass in Deutschland viele Menschen durchaus dem sehr positiv gegenüberstehen, beispielsweise Patente zeitweise aufzuheben. So, das muss man, denke ich, auch klar machen, damit man eben nicht da bevormundet wird und Akteure einfach sagen können, ach, die Bevölkerung will das ja eh nicht. Die will nur selbst versorgen werden und ansonsten will die ihre Ruhe haben. Das, denke ich, ist etwas, was man ganz klar auch widerlegen muss. Und letzten Endes, wir wissen, es gibt einen starken Lobbydruck aus Wirtschaftsseite. Die Zivilgesellschaft hat auch die Aufgabe, dem einen Gegendruck entgegenzusetzen. Und wir haben ja auch Bundestagswahlen in diesem Jahr. Bis dahin wird das Thema leider nicht ausgestanden sein. Und wir wissen, wie sich die Parteien unterschiedlich dazu positionieren. Wir haben auch letzte Woche im Bundestag ein paar Vorschläge sind da eingebracht worden. Insofern ist das natürlich auch eine Möglichkeit, abzustimmen. Es gibt viele Möglichkeiten, man muss es nur wollen.
Ja, sehr schönes Schlusswort. Also Max Klein von der BUKO Pharma-Kampagne sagt, informiert euch, engagiert euch. Und dann lässt sich da auch was bewegen. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Vielen lieben Dank und noch einen schönen Tag.